So, Nanu, wer steht denn da an der Kanzel zum Predigen? Bevor es mit der Predigt losgeht, stelle ich mich kurz vor, nicht, dass jemand die ganze Zeit abgelenkt ist und sich denkt, wer ist denn dieser Mann da, der hier jetzt predigt? Ich bin Rainer Rotärmel, ich kam vor 7 Jahren hier in der Gemeinde zum Glauben und war dann eine Zeit lang weg in Ostfildern an einer Bibelschule, habe da dann auch gearbeitet und gedient und jetzt wohne ich wieder hier für eine Zeit lang mit meiner Frau Christina. Ja, und deshalb kam es dazu, dass ich auch heute predige. So viel zu mir. Jetzt geht's los noch mit einem Gebet. Ihr könnt dazu sitzen bleiben und danach hören wir die Predigt. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir, dass du in mir lebst, Herr. Und ich bitte dich, dass du deinen Namen jetzt groß machst, dass du wunderbar und mächtig wirkst durch dein Wort, dass du unseren Blick auf dich lenkst, weg von uns und hin auf dich, dass wir in dir zur Ruhe kommen, dass wir dich anbeten, Herr, dass wir uns freuen in dir, dass wir hier auf der Erde überhaupt leben können, so wie es dir gefällt. Bitte, Herr, verherrliche dich in diesem Gottesdienst durch die Predigt, mach deinen Namen groß, rede in unsere Herzen. Amen. Der Predigttext von heute ist Hebräer 12, 1 bis 2, ist keine Auslegungsreihe, so wie es man hier gewohnt ist, aber da ich jetzt erstmal so vorübergehend einmal hier predige, sind diese Verse dran. Ich lese sie vor, Hebräer 12, 1 bis 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Es sind einige wenige große Dinge in unserem Leben, die uns verändern. Es gibt viele kleine, detaillierte Anweisungen, die zum Leben dazugehören, aber es sind wenig große Dinge, die unser Leben verändern. Es sind tiefe Wahrheiten, die uns tief verändern. Und auch dieser Text enthält so eine ganz tiefe Wahrheit. Dieser Text ist ein Schlüsselvers für das Leben mit Gott. Und weil es ein Schlüsselvers ist, wird es auch oft auswendig gelernt, oft zitiert und denjenigen unter uns, die Christen sind, die kennen diesen Vers ganz gut. Aber meine Frage ist, wann hat man eigentlich letztes Mal eine Predigt genau über diese Verse gehört? Ich denke bestimmt schon eine Weile her, oder? Es wird oft zitiert, aber dass man genau mal da reinschaut, das passiert eigentlich nicht so oft. Und so kann es sein, dass dieser wertvolle Vers, dass der Schatz verloren geht da drin, weil alle denken, ah, das wissen wir doch, was da steht, wir wissen doch, was da steht. Aber es lohnt sich wieder, die Grundsachen, die Grundwahrheiten sich anzuschauen, weil es nämlich der Grund ist, weil es eine tiefe Wahrheit ist und uns tief verändert. Und so soll es in dieser Predigt im ersten Teil darum gehen, was wir tun sollen. Es steht in Vers 1, da gibt es eine Aufforderung, da sollen wir was tun. Da geht der erste Teil darüber und im zweiten Teil geht es darum, wie sollen wir das tun. Aber wir wollen uns nicht nur anschauen, wie wir etwas tun sollen, sondern wir wollen dann auch wirklich auf Jesus schauen. Da steht, wie sollen wir die Dinge tun? Wir sollen sie tun, indem wir auf Jesus schauen. Und dann wollen wir auch auf Jesus schauen. Ich muss noch was zu Beginn sagen. Vor Christen liegt ein Wettlauf, in dem Ungläubige nicht mitlaufen. Es gibt Freuden, die nur für Christen vorbehalten sind, auch hier schon auf der Erde. Es gibt Privilegien, die nur Christen haben in diesem Lauf. Aber es gibt auch Probleme und Aufgaben, die nur Christen haben. Es ist vergleichbar wie mit einer Ehe. Diejenigen, die Single sind, die wollen unbedingt verheiratet sein, weil die sehen, das ist alles so schön. Und verheiratet sein ist auch wirklich schön. Bin auch verheiratet. Ist wirklich schön. Aber in der Ehe Dann sind vielleicht manche Singles überrascht, wenn sie vielleicht einen Ehemann treffen oder eine Ehefrau, die sagt, oh, ich werde am liebsten nicht verheiratet. Ja, warum? Ja, weil es auch Schwierigkeiten gibt. Es gibt, wie es in der Ehe besondere Privilegien, wunderschöne Sachen gibt, gibt es auch Aufgaben und Verantwortungen. Und so ist es auch bei Christen. Es gibt einen Wettlauf, etwas, das nur Christen vorbehalten ist. Und dieser Lauf ist eher wie ein Marathon und nicht wie ein Sprint. Und da werden diese Aufgaben und diese Verantwortung, die man hat, vergleichbar mit der Ehe, können die ziemlich ermüdend werden, weil es so lange geht. Es geht nicht kurz, irgendeine Aufgabe zu machen, danach ist man wieder befreit davon. Im christlichen Leben ist eher wie ein Marathon. Und daraus kann man ermüdet werden. Und da gibt es ein paar Beispiele, wie kann ich in der Ehe aufopfernd lieben mit einer Liebe, die mich was kostet, ohne dass ich selbst innerlich verarme? Oder wie kann ich vergeben, vergeben und immer wieder vergeben, ohne dass ich frustriere? Wie kann ich dienen in der Gemeinde, den Menschen, Gott, ohne müde zu werden? Oder wie kann ich überhaupt mal anfangen, anderen zu dienen, anstatt immer nur mir selbst? Wie kann ich jemand mit Liebe und Respekt begegnen, der es gar nicht verdient hat? Und wie kann ich mich je wieder öffnen und ehrlich zeigen, wer ich bin, nachdem ich von jemand anders, vielleicht von einem Partner, einem Freund oder jemand aus der Gemeinde, so tief verletzt wurde? Wie kann ich überhaupt Christ sein? Ist doch eigentlich viel zu anstrengend. Wie kann ich so leben, dass es Gott gefällt und vor allem so lange? Mit anderen Worten, es ist leicht möglich, als Christ müde zu werden und sich einfach zurückzuziehen. Und das sage ich nicht so mit einem erhobenen Finger, ihr sollt nicht alle müde sein, sondern das sage ich mit Mitgefühl und Verständnis, weil ich weiß, wovon ich rede. Und deswegen will ich dir eine Frage stellen. Kommt dir dein Leben so vor, als würdest du mehr geben als empfangen, mehr verlieren als gewinnen? Oder bist du müde geworden als Christ? Und deswegen sage ich euch die Hauptbotschaft von heute, schaut auf Jesus, dann haben wir genug Freude, um jede Last abzulegen und den Lauf Gottes zu laufen. Wir kommen zum ersten Teil, durch Glauben alles ablegen und laufen. Im ersten Teil geht es darum, durch Glauben alles abzulegen und laufen. Und wir haben eine große Wolke von Zeugen, die uns bezeugt, dass es geht. Es ist möglich, durch Glauben zu leben. Ich lese nochmal den ersten Vers. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Der Vers beginnt mit einem Deshalb. Wenn jemand deshalb sagt, heißt es, er begründet irgendwas. Das heißt, davor muss irgendwas gekommen sein. Warum sagt er deshalb? Was ist vor unserem Kapitel, vor unseren Versen passiert? Was hat er erzählt? Vor unserem Kapitel, in Kapitel 11, da wird uns berichtet, dass ganz viele Menschen aus dem Alten Testament aus Glauben gelebt haben. Die haben Gott geglaubt, Gott hat ihnen was gesagt. Sie haben darauf vertraut, sie waren davon überzeugt und haben danach gehandelt. Und da kommen ganz viele Beispiele dann dazu von Menschen, die das gemacht haben, die große Taten vollbracht haben, aber Menschen auch, die große Opfer gebracht haben. Und bevor wir uns das genau anschauen, ein paar Beispiele, ist die Frage, was ist eigentlich Glaube? Vielen ist es bekannt, aber manchen ist es auch nicht bekannt. Deswegen lese ich einen Vers vor, der den Wesen des Glaubens beschreibt. Hebräer 11, Vers 1, da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der erste Teil war vielleicht ein bisschen kompliziert, auch so in der Elberfelder Übersetzung, aber ich glaube, der zweite Teil ist ein bisschen leichter zu verstehen. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, das ist Glauben. So haben also die Leute aus dem Alten Testament gelebt. Sie waren von Dingen überzeugt, die sie nicht sehen. Und zwar von Gottes Wort, den Versprechen, die Gott gegeben hat. Und dann heißt es hier in Vers 2, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, da gab es alte Leute, die aus dem Alten Testament, und die haben von Gott ein Zeugnis erhalten. Die haben im Glauben gelebt, zum Beispiel Noah. Gott hat ihm gesagt, schau mal, es kommt eine Flut, bau ein Schiff zur Rettung deines Hauses. Noah hat ihm geglaubt, hat ein Schiff gebaut und sozusagen hat dann Gott ihm ein Zeugnis ausgestellt, wie mit so einem Stempel, auf ein Zeugnis gemacht und ihm gegeben, so, seht ihr, Noah glaubt mir, hat ein Zeugnis erhalten von mir. Man sieht an seinem Handeln, an seinem Leben, er hat mir geglaubt. Er erhält ein Zeugnis, Noah glaubt mir. Und da lese ich das mal vor, das steht in Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Also, Noah hat eine göttliche Weisung bekommen, sozusagen ein Wort Gottes. Gott hat ihm was gesagt, er war davon überzeugt, obwohl er es nicht gesehen hat. Und hat danach gehandelt, hat durch Glauben gelebt. Wenn wir uns das vorstellen, wie das wohl war, da ist weit und breit kein Meer, kein Riesenfluss, und er baut mitten auf dem Land ein Riesenschiff, jahrelang, Jahr nach Jahr, Jahrzehnt nach Jahrzehnt. Wie kommt es wohl den Leuten vor, die zu ihm kommen und er sagt, hey Leute, da kommt eine Flut und ihr werdet alle sterben. Komm, glaubt doch, dass eine Flut kommt, kommt in dieses Schiff, damit ihr gerettet werdet. Was denken sich die Leute? Noah, bist du verrückt geworden oder was? Hier ist weit und breit, wir sehen überhaupt gar nichts. Das ergibt gar keinen Sinn. Und du übertreibst voll. Nur wegen so einem Wort, das Gott dir anscheinend gesagt hat, tust du dein ganzes Leben jetzt irgendwie rein investieren und so ein Schiff bauen? Komm, man muss es doch nicht so ernst nehmen. Aber Noah hat unter Spott der Leute trotzdem sich so investiert und danach gehandelt, nach Gottes Wort, weil er es geglaubt hat. Weil er von was überzeugt war, das er nicht gesehen hat. Ein anderes Beispiel sind Abraham, Isaac und Jakob. Ab Vers 9, da heißt es, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Da hat also Abraham, Isaac und Jakob, obwohl sie zu den reichsten Leuten im ganzen Land zählten, haben die einfach in Zelten gewohnt. Das war nicht so, als ob es damals keine Häuser gab. Es gab Häuser. Und die Leute in Kanaan, die haben in Häusern gelebt. Die haben sich sesshaft gemacht. Aber die haben sich nicht sesshaft gemacht. Warum? Weil sie an eine bessere Stadt geglaubt haben. Die haben geglaubt, Gott gibt uns eine Heimat, aber das ist nicht unsere Heimat. Wir warten auf eine bessere Heimat. Und weil wir davon überzeugt sind, können wir auf dieser Erde unser Leben lang, obwohl wir alles haben, können wir unser Leben lang in Zelten wohnen. Wir verzichten auf den Komfort eines Hauses, uns sesshaft zu machen. Sie konnten so leben. Warum? Weil sie davon überzeugt waren, dass was Besseres auf sie zukommt. Weil sie von Gottes Wort überzeugt waren, obwohl sie es noch nicht gesehen haben. Und ich lese jetzt ab Hebräer 11, Vers 32, sagt am besten, was ich sagen will. Hebräer 11, Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeiten wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Hier wird uns berichtet von Leuten, die durch Glauben große Taten getan haben. Also Leute, die mutig vorangegangen sind und wirklich was bewirkt haben, die was getan haben, durch Glauben. Und da werden uns ganz viele Beispiele, ganz viele Namen genannt. Danach hört er auf, einfach Namen zu nennen, sondern erzählt einfach, was die getan haben durch Glauben. Auf der anderen Seite kommen jetzt Beispiele dran, wo Leute Opfer gebracht haben durch Glauben, wo sie verzichten mussten, weil sie von etwas überzeugt waren, das sie noch nicht gesehen haben. Ich lese ab Vers 36. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Diese Leute hingegen, die waren auch davon überzeugt, dass sie eine Heimat haben, dass sie eine Heimat bei Gott haben, dass sie dort eine bessere Heimat haben als hier auf der Erde, einen besseren Frieden, den sie hier auf der Erde haben können, ein besseres Leben bei Gott, als das sie hier auf der Erde haben könnten. Und deshalb haben sie das durchgestanden. Das muss man sich mal vorstellen, zersägt zu werden. Oder man einfach sagt, ja okay, ich bin ruhig, ich glaube nicht an diesen Jesus, ich glaube nicht an Gott, es stimmt alles nicht, lass mich in Ruhe, ich will meinen Frieden hier haben. Durch Glauben haben die so große Opfer gebracht, weil sie davon wirklich überzeugt waren, dass sie ein besseres Leben bei Gott haben. Und jetzt mag vielleicht einer sagen, nee, das ist aber nicht möglich. Das ist zu schwer. In meinem eigenen Leben sehe ich das aber nicht. In meinem eigenen Leben merke ich, dass es irgendwie so nicht funktioniert. Das hat bei denen funktioniert, aber in unserem Leben oder meinem Leben funktioniert es irgendwie nicht. Und da sage ich, das glaube ich nicht. Ich glaub dir nicht. Ich glaube dieser Lüge nicht mehr, egal von wem sie kommt. Entweder ob ich sie mir selber einrede oder ob jemand anders mir sagt. Egal wer auch außer der Gemeinde. Ich glaube nicht dieser Lüge, sondern ich glaube dem Wort Gottes. Ich glaube dieser großen Wolke von Zeugen, die sagen, doch es ist möglich und wir haben es getan. Es ist möglich, durch Glauben zu leben. Das nicht zu glauben, das führt nämlich einen schrecklichen Weg in die Verzweiflung, den ich selbst schon oft genug und lang genug gegangen bin. Und ich kann sagen, ich bin wie auch ein Zeuge, der sagt, aber das nicht zu glauben ist weitaus schlimmer und es geht einem weitaus schlechter, wie wenn man es glaubt. Wir haben von diesen Zeugen geredet, dass diese Leute ein Zeugnis erhalten haben von Gott, dass Noah ein Zeugnis gekriegt hat, Abraham ein Stempel, David ein Stempel, die haben mir geglaubt, die haben mir geglaubt, die haben mir geglaubt. Aber in unserem Text steht es ein bisschen anders. Da steht, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Es heißt es, die Leute sind Zeugen. Nicht sie haben einfach ein Zeugnis erhalten, sondern sie selber sind jetzt Zeugen. Was macht eigentlich ein Zeuge? Ein Zeuge hat mit eigenen Augen was gesehen, er hat was erlebt und jetzt berichtet er davon und sagt, das stimmt. Er gibt eine Aussage, damit alle erkennen sollen, das, was gesagt wurde, ist zuverlässig. Was wurde denn in unserer Stelle gesagt in Kapitel 11 und 12? Da steht, dass man durch Glauben leben kann, dass wir durch Glauben leben sollen. Und es ist doch möglich. Diese Wolke von Zeugen, die bezeugt jetzt, die gibt uns jetzt Sicherheit und sagt, doch, es ist möglich, durch Glauben zu leben. Mit anderen Worten, wer von Dingen oder von Gottes Wort überzeugt ist, was er nicht sieht, also wer Gott glaubt, der kann große Verluste auf sich nehmen, schwere Entscheidungen treffen, mutig und sicher in die Zukunft gehen, großartige Taten vollbringen, seinen Partner lieben, obwohl er nicht direkt das bekommt, was er sich wünscht. Er kann viel Leid ertragen, mit unerfüllten Sehnsüchten leben, Spott aushalten. Wer Gott glaubt, kann jede Last ablegen und auch jede Sünde, die ihn daran hindert, Gottes Wege zu gehen. Und einfach nur, um zu verdeutlichen, wie viel wert so eine große Wolke ist, vor einem irdischen Gericht, wenn sich da schon ein, zwei Zeugen finden, die gesehen haben, wie jemand was geklaut hat, dann ist es vor Gericht Gold wert. Und hier haben wir nicht nur ein, zwei Zeugen, sondern hier haben wir eine große Wolke von Zeugen, die uns das bezeugt. Wenn wir weiter im Text sehen, ich lese nochmal den Vers vor. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hier, wenn wir das lesen, da fällt auf, dass hier zwischen Bürde und Sünde unterschieden wird. Hier wird gesagt, wir sollen jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Und meine Frage ist, wieso wird ein Unterschied gemacht? Oder worin besteht der Unterschied? Was Sünden sind, das ist den meisten bekannt. ob man gläubig ist oder nicht gläubig ist, ob man viel von Jesus aus der Bibel gehört oder nicht. Jeder wird schnell einleuchten, aha, Sünde, das ist gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Charakter, das soll man nicht tun, das ist ja selbstverständlich, dass es in der Bibel steht, dass man Sünde ablegen soll. Aber was ist mit Bürde gemeint? Wieso steht da nicht einfach nur, hey, leg die Sünde ab? Wieso sollen wir auch noch Bürden ablegen? Was ist damit gemeint? Hier wird bewusst ein Bild von einem Wettlauf gebracht. Und einem Wettlauf kann man sozusagen sündigen, kann man sozusagen gegen die Regel verbrechen, indem ich einfach eine Abkürzung nehme. Dann kriege ich vielleicht, entweder werde ich disqualifiziert oder ich kriege Strafzeiten. Aha, der Rainer hat geschummelt, der muss nochmal 5 Minuten warten. Oh nein, dann komme ich langsam ans Ziel und das hindert meinen Lauf, das hindert meinen Wettlauf. Das sollen wir also nicht machen, aber es gibt auch Bürden. Es gibt Lasten, die ich mitnehmen kann, die sind an sich nicht verboten, aber die hindern meinen Lauf einfach. Und diese Dinge, die sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Das sind individuelle Sachen, die einen Menschen belasten, mit Gott zu leben. Zum Beispiel tut es vielleicht für den einen oder anderen Mann gut, nach der Arbeit mit seinen Kollegen ein bisschen Fußball zu spielen, dann kommt er nach Hause, ist total entspannt, hat seinen Stress abgebaut, lässt es nicht an seine Frau raus, sondern hat es im Fußball rausgelassen, umarmt seine Frau, küsst seine Kinder, hat einen richtig tollen Tag. Der andere aber, der geht auch Fußball spielen, das sollte er aber nicht machen, weil seine Frau zu Hause mit den kleinen Kindern völlig überfordert ist. Und da ist er beim Spielen völlig ehrgeizig, verliert auf einmal das Spiel, kommt nach Hause, ist noch genervter als davor. Und wenn er das zu ehrgeizig nimmt und immer vielleicht sieht einen Teil, um sich bei seinen Kollegen zu beweisen, dann sollte er das vielleicht lassen. Das ist jetzt nicht eine Sünde für jeden Menschen. Fußballspielen ist keine Sünde. Aber vielleicht ist es für einen unter uns oder eine andere Sache, jedem ist es individuell, vielleicht haben wir Sachen, die uns einfach belasten, die nicht gut sind, die unser Leben mit Gott hindern. Als Beispiel, ich selber bereite mich auch auf einen Halbmarathon vor und ich habe gute Laufschuhe eigentlich. Aber für den Wettkampf selbst habe ich noch bessere Laufschuhe gekauft, weil die dämpfen mehr. Wenn ich mit den alten so lange trainiert habe, dann dämpfen die nicht mehr richtig, meine Knie tun dann weh. Ich habe mir bessere Schuhe gekauft. Ich könnte mit den alten laufen, ist nicht verboten. Aber mit besseren ist halt besser. Und ich kann auch mit einem Billig-T-Shirt von Decathlon für 5 Euro laufen, aber beim Halbmarathon, da fängt es schon an, da sollte man lieber nicht mit solchen Sachen laufen, weil vielleicht kennt es manche so vom Marathon, dann scheuert es und vielleicht kennt ihr das so von Bildern, wenn die reinlaufen und so blutige Brustwarzen haben, das tut richtig weh. Es ist aber nicht verboten. Ich darf mit dem T-Shirt für 5 Euro von Decathlon darf ich laufen. Aber das hindert meinen Lauf. Ich will lieber so laufen, dass ich besser laufen kann. Und mit solche Vergleiche sind jedem Menschen einleuchtend. Jeder Mensch lebt so, bei der Sachen, die ihn selbst interessieren. Sei es auf der Arbeit, sei es, dass er nicht so spät wach bleiben will, zum Beispiel, wenn er nächsten Tag auf die Arbeit geht. Er darf spät wach bleiben, aber es tut halt nicht gut. Und so ist es auch im Glauben. Es leuchtet jedem ein. Und was Gott hier sagen will, Freunde, geht doch nicht durchs Leben und fragt nur, ist es eine Sünde? Darf ich das machen? Ist es nicht verboten? Ja, dann mache ich das. So zu leben, tut uns nicht gut. Und so lebt niemand in allen Bereichen. In allen Bereichen lebt jeder anders. Warum leben wir nicht auch so im Glauben? Die Lasten, die Bürden ablegen, die unseren Lauf behindern. Also nicht nur durchs Leben gehen und fragen, ist es verboten, ist es verboten, ist es verboten, und dann machen, sondern wir sollen uns auch fragen, hilft es mir, heiliger zu werden? Hilft es, was ich tue, mir geduldiger zu sein, liebevoller, aufmerksamer, friedvoller, ausgeglichener? Unterstützt es meine Frau, meine Kinder, die Gemeinde? Fühlt meine Frau oder mein Mann sich dadurch geliebt? Wenn nicht, dann lass es doch weg, weil es uns ja nur belastet. Und deshalb sehen wir in dem Text, ja, wir sollen viel Sünden ablegen, aber auch viele unnötige Lasten. Hier steht auch, dass wir den Lauf mit Ausdauer laufen sollen, weil wir eben keinen Sprint laufen. Das christliche Leben, also das Leben als Christ, ist halt mit einem Marathon zu vergleichen. Und die Schwierigkeit ist nicht, diese Dinge einmalig zu tun, sondern sie ebenso lange zu tun. Und da kann es vorkommen, dass man ermüdet. Der Hebräerbrief wurde nicht einfach so geschrieben. Der Hebräerbrief wurde geschrieben, weil es Christen gab, die offensichtlich ermüdet sind, weil es sich so lang gezogen hat, weil sie so lang im Leben, im Willen Gottes sozusagen gelebt haben. Und die Frage ist wichtig, weil hier steht nicht, wir sollen jede Bürde und die uns so selten und schwer umstrickende Sünde ablegen. Da steht nicht, dass die Sünde uns selten umstrickt. Da steht, die uns so leicht umstrickende Sünde. Deswegen ist die Frage wichtig, deswegen brauchen wir Ausdauer und die Frage ist wichtig, wie laufen wir diesen Lauf? Weil hier steht, wir werden so leicht von Sünde umstrickt. Und ich finde es wertvoll, das einfach mal wahrzunehmen. Ich als Christ und ihr auch, jeder, der hier ein Christ ist, wir werden, wie leicht von Sünde umstrickt? So leicht werden wir von Sünde umstrickt. Also wenn wir wieder und wieder und immer wieder und so auch noch so leicht von Sünde umstrickt werden, es ist nichts Unnormales. Nicht was, wo man sich einfach richtig verdammt, oh, ich bin wahrscheinlich viel schlimmer als die anderen. Nein, es ist eher normal, weil es so leicht passiert. Wir werden so leicht von Sünde umstrickt. Das muss man einfach mal ehrlich sehen, ehrlich wahrnehmen. Bei mir selber und auch bei den anderen. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Da geht es darum, wie wir das tun sollen. Wie kann man so viel aufgeben, so viel durchstehen, so anstrengendes aushalten, so lange laufen, so hart kämpfen? Wie geht es? Und vor allem so lange. Hier steht, ich lese Vers 2 vor, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Es reicht nämlich nicht einfach zu sagen, hey, schaut mal, wir haben hier eine super tolle große Wolke und die bezeugt, dass es geht und jetzt macht ihr das alle nach. Yeah, wir sind alle motiviert, Motivationsrede und jetzt machen wir das alle nach, weil wir haben so eine große Wolke. Das ist nicht der Weg, so zu leben. Hier steht, indem wir hinschauen auf Jesus. Wie können wir diesen Lauf laufen? Wie ist es möglich? Indem wir hinschauen auf Jesus. Man kann auch sagen, man kann auch übersetzen, wegschauend auf Jesus hin. Also wegschauen von allem Sichtbaren, wegschauen, was du siehst auf der Erde. Wegschauen von den Schwierigkeiten, von den Ungewissheiten und hinschauen auf den, der gewiss ist. Wegschauen von dem Sichtbaren, hinschauen auf den Unsichtbaren. Also mit anderen Worten, zu glauben, im Glauben zu leben, im Glauben Jesus anschauen. Und hier ist mir auch wichtig, was zu sagen. Man kann ganz oft darüber reden, ja, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, sondern indem wir hinschauen auf Jesus. Und dann nicken viele, ja, ja, hinschauen auf Jesus, das ist der Weg. Und das ist auch der Weg. Und vielleicht mag es für den einen oder anderen ein Schlüsselmoment sein, wenn er checkt, ah, ich muss nicht mich ganze Zeit konzentrieren, alles gut zu machen, sondern ich muss mich auf Jesus konzentrieren. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dann ist mir auch, da war das für mich, wow, das ist der Weg, als Christ zu leben. Das ist ja großartig, wie meine Kraft voll verbraucht. Aber das geht ja, indem ich auf Jesus schaue. Und dann hört man es zweites Mal, ja, nickt man, drittes Mal, ja. Dann vierte, fünfte Mal und irgendwann mal so, ja gut, das habe ich jetzt schon verstanden, dass man auf Jesus schauen muss, aber und jetzt? Lass uns doch auf Jesus schauen. Lass uns nicht doch die ganze Zeit darüber reden, dass wir auf ihn schauen, sondern lass uns auch auf Jesus schauen. Wenn wir auf ihn schauen, was sehen wir denn? Ich will Jesus sehen. Ich will nicht nur darüber reden, auf ihn zu schauen, weil so wird dieser Vers ganz oft verwendet, so ein bisschen als Floskel dann, ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, aber so wie ich es erlebt habe, ja, wir müssen einfach auf Jesus schauen. Ja, mein Problem ist, dass ich ihn aus den Augen verloren habe, ich bin doch gerade müde geworden. Da hilft es mir nicht, dass du mir sagst, schau einfach auf Jesus, sondern zeig mir doch Jesus. Sag mir doch, wie er ist. Mal ihn mir doch vor Augen. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Wir wollen uns jetzt Jesus anschauen, wir wollen ihn sehen, als Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil es ist ja nicht so, dass ich selbst so einen starken Glauben habe. Ich habe oft gehört, dass zu anderen Leuten gesagt wurde im Gespräch, ja, glaub doch einfach. Meine Frage ist, ja, ist es einfach zu glauben? Ist der Glaube eigentlich einfach? Ist es einfach, von Dingen überzeugt zu sein, die man nicht sieht? Ich finde nicht. Und wenn es so einfach ist, wieso leben wir nicht dauerhaft so gut sozusagen? Weil der Glauben schwer ist. Weil es schwer ist, von etwas überzeugt zu sein, das man nicht sieht. Warum bringt Gott in seine Weisheit, um uns zu ermutigen und sagt extra, guck mal, hier eine Stütze, weil es so schwer ist. Hier gebe ich euch extra eine große Wolke von Zeugen, damit sie euch Sicherheit und Zuverlässigkeit gibt. Sie sollen zeigen, dass ich zuverlässig bin, dass ich vertrauenswürdig bin. Er gibt uns extra Sachen durch sein Wort, die sein Vertrauen stärken, weil Vertrauen einfach so an sich nicht einfach ist. Einfach Glauben gibt es nämlich nicht. Denn Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Dass ich glaube und dass jeder hier sitzt und glaubt, das haben wir nicht einfach gemacht, sondern Jesus hat den Glauben in uns angefangen. So sehe ich Jesus als Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das Glauben ist nicht einfach ein psychologischer Trick, so ja, es ist gut, jeder muss ein bisschen an was glauben. Die Christen sind schön, die glauben an Jesus und die Buddhisten eben an Buddha und die vier edlen Wahrheiten und die Muslime glauben eben an Allah und Mohammed. Und jeder hat so einen Glaube und der trägt so ein bisschen. Das ist gut, dass der Mensch einen Glaube hat. Das ist überhaupt nicht gut einfach. Es hilft mir nur, wenn es wahr ist. Und eine Lüge tröstet mich nicht. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Und wer sein Vertrauen auf eine Lüge setzt, erstens, wenn ich weiß, dass es eine Lüge ist, tröstet es mich nicht. Und zweitens, wenn ich mein Vertrauen auf eine Lüge setze, dann werde ich enttäuscht am Ende. Aber wer seine Hoffnung auf Jesus setzt, wird nicht enttäuscht, weil Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Jesus ist wahr und Jesus tut den Glauben, den er bei mir angefangen hat, auch zu Ende bringen. Und das ist meine ganze Hoffnung. Das ist mein Bekenntnis, dass Jesus derjenige ist, der in mir den Glauben angefangen hat und der den Glauben bei mir gerade am Leben erhält und der ihn auch zu Ende führen wird. Das ist meine ganze Hoffnung, weil ich schon lang genug lebe, um zu wissen, mein Glaube ist nicht so stark. Ich werde so leicht umstrickt von Sünde und so leicht bin ich müde und wenn es an mir eigentlich liegen würde, so leicht würde ich von Jesus weggehen. Meine Hoffnung ist, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Das ist meine ganze Hoffnung. Jesus ist der Urheber des Glaubens. Wir können nicht von uns einfach glauben. Gott muss es in uns wirken. Gott muss in uns wirken, dass wir an Jesus mehr Gefallen haben als an der Sünde und dass wir seinem Wort mehr glauben als diese ganzen vielen Wörter, die wir sonst in der Welt hören. Also die Ursache unseres Glaubens ist Jesus selbst. Er hat den Glauben angefangen. Und das Mittel, wie er uns Glauben schenkt, ist durch sein Wort, indem wir sein Wort lesen und unser Blick auf Jesus gerichtet wird. Wie wir Jesus darin sehen und mehr von ihm hören und ihn sehen. Was kann das sein? Jesus hat meinen Glauben angefangen? Was? Wow! Ach, das war Jesus, der das in mir gemacht hat. Das ist Jesus, der in mir ihn auch erhält. Und weil Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, der Urheber des Glaubens, könnte man auch sagen, gibt es Hoffnung für den größten Sünder und den größten Ungläubigen unter uns. Vielleicht sitzt hier einer drin, der sagt, ja gut, ich habe verstanden, ich werde allein durch Glauben gerettet. Ich soll auch durch Glauben leben, habe ich schon verstanden. Aber genau das ist mein Problem. Ich glaube halt nicht. Ich kann nicht glauben, ich bin nicht davon überzeugt und ich merke, es kommt bei mir nicht. Ich glaube das irgendwie nicht, ich habe so viel Zweifel. Für mich halt nichts, bin ich halt verloren. Hier sitzen so viele, die glauben, aber ich halt nicht. Und ich will dir sagen, doch, es gibt für dich auch eine Hoffnung. Und die heißt Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Deine einzige Hoffnung. Man kann Anfänger auch mit Fürst übersetzen. Wir sehen Jesus als Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir sehen Jesus aber auch als Fürst des Glaubens. Das bedeutet, so wie Jesus hat niemand geglaubt. Er ist sozusagen der König des Glaubens. So ausdauernd und so einen festen Glauben wie Jesus hat niemand gehabt. Jesus selbst, als er auf der Erde war, hat im Glauben gelebt. Er ist der Fürst des Glaubens. Er ist sozusagen ein Beispiel wie diese Wolke, aber er wird bewusst außerhalb der Wolke genannt, weil er nicht nur einfach ein Beispiel des Glaubens ist, sondern er ist der Fürst des Glaubens. Und er ist der Einzige, der so viel Opfer gebracht hat, so viel getan hat, mit einer vollkommenen Ausdauer und nie gesündigt hat. Er ist der Einzige, der diesen Wettlauf gewonnen hat und die Belohnung dafür bekommen hat. Und jeder Christ bekommt diesen Preis, den Jesus gewonnen hat, umsonst geschenkt durch den Glauben. Jesus, seinen ausdauernden Lauf von Anfang bis zum Ende, bekommen wir geschenkt. Jeder Gläubige bekommt diesen Lauf mit Ausdauer angerechnet, als würden wir ihn selbst laufen. Wir haben Jesus als Anfänger und Vollender des Glaubens gesehen. Jetzt wollen wir den Vers nochmal lesen und weiterschauen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Bis hierhin. Wir wollen jetzt auf Jesus schauen und sehen, wie Jesus selbst gelaufen ist. Wie ist Jesus diesen Lauf gelaufen auf der Erde? Wie ist er gelaufen? Was hat ihn angetrieben, diese Opfer zu bringen, so lange durchzuhalten? Was hat ihn dazu angetrieben? Nochmal in anderen Worten das gesagt, wir sehen, dass er, als er selbst auf der Erde war und angespuckt wurde, gekreuzigt wurde, gelitten hat, hat er selbst geglaubt, ich werde König sein. Er war von was überzeugt, das er nicht gesehen hat. Er war davon überzeugt, ich werde jetzt mein Kreuz tragen, aber ich werde es gegen eine Krone tauschen und regieren. Aber zu einem Zeitpunkt, an dem er es noch nicht hatte. Und ich will ein Beispiel machen, das uns zu verstehen hilft, wie groß diese Freude ist, die Jesus angetrieben hat. Weil was hat ihn angetrieben, das alles durchzustehen? Freude, die vor ihm lag. Ich lese nochmal vor. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Das war sein Grund. Und jetzt dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr solche Vergleiche kennt, aber ich kenne es aus meiner Kindheit. Da stehe ich zum Beispiel an der Bushaltestelle mit meinen Freunden und dann sagt einer, hey, traust du dich zu dem Mädchen an der Bushaltestelle zu sagen, dass du sie liebst für 10 Euro? Oh nein, traue ich mich nicht. Für 20 Euro? Nein, voll peinlich, traue ich mich nicht. Ja, für 30 Euro, alle Jungs legen zusammen. Oh Mann, Jungs. Ja, okay, mache ich. Und dann macht man das. Ich weiß nicht, ob ihr solche Vergleiche kennt, ob ihr es selber mal gemacht habt als Kinder oder vielleicht sogar als Erwachsene. Und um was geht es dabei? Es geht darum, jemanden eine Aufgabe zu stellen und eine Belohnung zu geben. Und dann wägt man ab, es ist schon schwer, was ich machen muss. Wie schwer wiegt die Belohnung? Wenn die Aufgabe schwerer wiegt und die Belohnung ganz leicht ist, dann sagt man, nee, mache ich nicht, niemals. Dann macht man immer die Belohnung mehr. Dann wiegt es immer mehr, fast gleich. Man will es eigentlich nur machen, wenn es sich auch lohnt. Wenn die Belohnung größer ist, dann macht man das. Und jetzt richten wir unseren Blick nochmal auf Jesus und wollen ihn sehen. Hier steht, er hat die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Was bedeutet es, das Kreuz zu erdulden? Für was steht das Kreuz? Das Kreuz steht eben für Schande, für Leid und für Tod. Nicht einfach nur körperlich, sondern auch an dem Kreuz hat Jesus den Zorn Gottes getragen, den ich hätte ewig tragen müssen. Ewig, wir haben es vorher auch in Thessalonicher gelesen, ewiges Verderben, im Feuersee zu sein. Und Jesus hat es für mich am Kreuz erduldet. Und nicht nur für mich, sondern für alle, die ihm glauben. Für so eine unzählbare Menge von Menschen hat er eine ewige Strafe erduldet. Und jetzt müssen wir uns denken, das war auf dieser einen Seite. Und was für ein, und er wurde angetrieben um der Freude willen, die vor ihm lag. Wie groß muss die Freude sein, die vor Jesus lag, dass es schwerer wiegt, als dieses Leid auf sich zu nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Das muss mich ja noch antreiben, dass ich sage, ja, okay, ich mach's. Ich würde sagen, ja, okay, für diese 30 Euro, ich mach's. Jesus sagt, ja, okay, für das, was vor mir liegt, nehme ich den Zorn Gottes auf mich. Und ich freue mich darauf. Es lohnt sich, das auf mich zu nehmen, weil ich dann was bekomme. Wie groß ist die Freude, die auf uns zukommt? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und in Römer 8, Vers 17 heißt es, dass alle, die zu Christus gehören, dass wir Erben Gottes sind und Miterben Christi. Wir kriegen den gleichen Lohn, den Jesus bekommen hat. Wir sind Miterben. Miterben mit Jesus. Was für eine Freude kommt auf uns zu. Diese Leiden hier auf der Erde, die fallen überhaupt nicht ins Gewicht. Was für eine Freude kommt auf uns zu. Ich will noch einen Psalm mit uns lesen, wo beschrieben steht, wie diese Freude bei Gott ist. Psalm 16, Vers 11. Psalm 16, Vers 11. Da steht, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Also wie ist die Freude bei Gott? Da steht, Fülle von Freuden ist bei Gott. Also ganz voll. Stell dir einen Becher vor und bei Gott ist Fülle von Freuden. Ist ganz voll. Bei Gott ist nicht so halb voll. Bei Gott gibt es schon so Freude, aber irgendwie ist Gott auch langweilig und mit der Zeit macht Gott keine Freude mehr oder so. Nein, Fülle, maximale Freude gibt es bei Gott. So ist die Freude, die bei Gott ist. Voll. Mehr Freude gibt es überhaupt gar nicht. Und wir sehen auch, dass die Freude voll ist. Wir sehen auch, dass die Freude ewig ist. Hier steht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Das hört nicht auf. Es ist maximal und es geht immer weiter. Die sind immer da, die Lieblichkeiten. Es hört nicht irgendwann mal auf, irgendwann mal wird Gott langweilig, irgendwann mal haben wir diesen unendlichen Gott ausgeforscht. Das ist unmöglich. Freude bei Gott ist voll und ewig. Wir haben gesehen, wie ist die Freude und wir wollen auch schauen, was ist die Freude bei Gott? Was sind diese Lieblichkeiten in seiner Rechten? Wir haben gesehen, Gott, Jesus selbst ist zur Rechten des Thrones. Was ist bei Gott? Was ist vor Gott? Was ist diese Freude? Da schlagen wir Psalm 73 auf, Vers 25. Psalm 73, Vers 25. Da heißt es, wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Er sagt, wen habe ich im Himmel? So nach dem Motto, niemand, nur dich Gott. Und wen habe ich auf der Erde? Dann habe ich an nichts gefallen außer an dir. Da ist einer, der gemerkt hat, wie Gott ist. Da wurde jemandem offenbar, wie Gott ist. Ich habe an nichts gefallen außer an Gott. Ich habe gesehen, wie Gott ist. Und im nächsten Vers heißt es, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Die Freude bei Gott sind nicht einfach irgendwelche Dinge, die wir kriegen, sondern die Freude ist, dass wir Gott kriegen, dass wir vereint mit Gott sind. Gott ist unsere Belohnung. Was ist größere Belohnung als der ewige Schöpfergott? Vereint zu sein mit dem dreieinigen Gott. Darauf hat sich Jesus gefreut. Er wusste, ich nehme diesen ganzen Zorn auf mich, aber dann bin ich vereint mit meinem Vater auf ewig. Dann regiere ich. Dann habe ich eine Krone bei ihm. Ich werde mit meinem Vater vereint sein. Und wer das nicht erkennt und wer denkt, ja, nur Gott als Belohnung ist mir aber ein bisschen zu wenig, da sage ich, du bist blind und hast noch überhaupt nichts erkannt. Und hoffentlich offenbart dir Gott, wie er selbst ist, nämlich die größte Belohnung, die es je gibt, ewig und voll. So ist auch bei uns auf dieser Waagschale. Gott, die Belohnung, überwiegt jedes Leid, jede Aufgabe, die wir hier auf der Erde haben. Und ich möchte ein Zitat von einem bekannten Prediger bringen, von John Piper heißt er. Unsere Hoffnung ist zwar zukünftig, aber das Erleben dieser Hoffnung ist gegenwärtig. Und diese Hoffnung gibt uns hier und jetzt Kraft. Diese Hoffnung befreit uns von der Selbstsucht, der Angst und Gier, hier und jetzt. Sie gibt Kraft zu lieben und Risiken einzugehen und Opfer zu bringen, hier und jetzt. Die Freude auf das Zukünftige, was wir noch nicht haben, gibt uns Freude und Kraft hier und jetzt. So wie auch bei Jesus. Und ich will euch sagen, wer eine bessere und bleibende Ruhe hat, kann hier Unruhe aushalten. Wer einen besseren und bleibenden Besitz hat, der kann hier auf vieles verzichten. Wer die Ewigkeit hat, kann hier seine Zeit in andere investieren. Wer eine ewige und volle Freude hat, der ist frei vom Zwang, auf der Erde alles für sich rausholen zu müssen. Wer wahren Frieden hat, der kann hier im Kampf gegen die Sünde leben. Und wessen Sehnsüchte eines Tages durch Jesus gestillt werden, der kann auch hier mit unerfüllten Wünschen leben. Ich sage euch, schaut auf Jesus, seht, wie herrlich er ist. Erinnert euch an ihn in all seinen Facetten. Seht seinen Wert und dann haben auch wir genug Freude, um den Lauf Gottes zu laufen, um das zu tun, was wir tun sollen. Jedes Opfer zu bringen. Als letztes wollen wir noch sehen, Jesus sehen, wie er als hoher Priester und König vor Gott auf dem Thron sitzt. Ich lese nochmal aus Hebräer 12 vor. Da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also ganz zum Schluss heißt es, dass er sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ja, was macht er da eigentlich, wenn er da zur Rechten des Thrones Gottes sitzt? Zum einen regiert er dort als König und zum anderen verwendete er sich als hoher Priester für uns, für die Gläubigen. Was macht ein Priester? Ein Priester ist Vermittler zwischen Gott und Menschen und versöhnt Gott mit den Menschen. Und wir sehen ihn dort als König, dass er mit Allmacht regiert. Und unser Lohn bei ihm ist sicher. Wir sehen, er hat sein Kreuz getragen. Hat er jetzt eine Krone und regiert? Ja, hat er. Tragen wir unser Kreuz, so werden wir es auch eines Tages gegen eine Krone eintauschen. Und Jesus mit Vollmacht, Allmacht, regiert und bewahrt uns auf diesem Weg. Und auf was ich den Fokus eher legen will, ist Jesus als hoher Priester beim Vater. Es ist nämlich so, dass man in diesem Lauf, in diesem Wettlauf, wenn man so leicht von der Sünde umstrickt wird, irgendwann mal denkt, oh Mann, ist so schwer, ich habe keine Lust mehr, es ist mir viel zu schwer, ich schaffe es irgendwie nicht. Und man fängt an, sich selbst zu verurteilen, weil man denkt, man schafft es einfach nicht. Und da will ich euch was vorlesen aus Hebräer 12, Vers 15. Da heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. So will ich auch uns sagen, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass er nicht bitter wird in seinem Herzen, dass er nicht zumacht und sagt, ach, mit mir ist eh vorbei, ach, ich schaff's eh nicht, immer nur zu schlecht, ich kann nicht mehr. Ich will sagen, achtet darauf, dass wir nicht an der Gnade Gottes Mangel leiden. Wenn wir nämlich auf diesen Jesus schauen, auf unseren hohen Priester, wie ist dieser Jesus denn dort? Da will ich was vorlesen aus Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da heißt es, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn wir auf diesen Jesus schauen, auf unseren hohen Priester, dann sehen wir, dass er barmherzig ist. Und deswegen, bevor eine Bitterkeit in eurem Herzen aufsprost oder gegen jemand anders, geht zum Thron der Gnade. Jesus ist nicht da und hat kein Mitleid mit euch. Er weiß, dass die Sünde einen ganz leicht umstrickt. Er ist denselben Weg gelaufen, doch ohne Sünde. Jesus hat Mitleid. Deswegen will ich sagen, sei nicht härter, urteile nicht härter als unser Richter, Herr Jesus. Urteilt nicht härter als er. Wenn er die Autorität hat und uns freigesprochen hat, dann haben wir nicht das Recht, uns zu verdammen. Deswegen geh zu diesem Jesus, um rechtzeitig Hilfe zu finden, dass das Herz nicht bitter wird und sich verschließt. Geht zum Thron der Gnade. Jesus hat genug Gnade. Und treibt auch einander zur Gnade. Seid nicht härter als Jesus zueinander. Wenn Jesus sagt, ihr könnt kommen, ich habe für eure Schuld bezahlt, ich bin barmherzig, ich habe Mitleid, dann lasst uns auch so zu ihm kommen und einander nicht hindern.